Diese Folge Studio Gastro wird delivered by Uber Eats.
Studio Gastro, der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends.
Hier geben sich Gastronomie und Hotellerie die Pfanne in die Hand. Da ist sie wieder, die Klingel. Freunde, herzlich willkommen bei Studio Gastro. Ihr wisst doch Bescheid, der Podcast mit Geschmack. Hier wird nicht nur angerichtet, hier wird aufgetischt. Gastronomie im Mittelpunkt, Hotellerie am Tischrand und dazwischen wie immer Fragen, die in keiner Speisekarte stehen, aber jeden Abend entscheiden können. Mit Köchinnen und Köchen, mit Stern und ohne, mit mir und mit ihm, Christian Bentlage. Es gibt Menschen in der Gastronomie, die stehen am Herd. Andere am Pass, manche direkt am Gast und dann gibt es Menschen wie Christian Bentlage. Die stehen vermutlich mitten in einer Excel-Tabelle und sorgen trotzdem dafür, dass irgendwo in Deutschland ein Burger noch knusprig ankommt. Christian ist Head of Operations bei Uber Eats Deutschland, ein Titel, der ein bisschen klingt wie "Ich habe 47 Tabs offen und alle sind wichtig". Tatsächlich steckt dahinter aber jemand, der verstanden hat, dass moderne Gastronomie längst nicht mehr nur aus Küche, Service und einer hübschen Weinkarte besteht, denn Essen ist heute auch Timing, Bewegung, Erwartungshaltung, Bequemlichkeit und manchmal die fragile Hoffnung, dass Pommes den Weg zur Haustür überleben. Christian hat bei Uber Eats fast alles gemacht. Growth, mieses Wort. Strategy, Planning, Merchant Operations oder einfacher gesagt, er kennt sowohl den Gast mit Hunger als auch den Restaurantchef kurz vor dem Nervenzusammenbruch am Samstagabend. Und genau das macht ihn so spannend, weil er Delivery nicht als Gegner eines Restaurants versteht, sondern als Erweiterung, als zusätzliches Fenster zur Welt, vor allem in einer Zeit, in der viele Menschen zwar gerne essen gehen würden, aber gleichzeitig auch sehr gerne Jogginghosen tragen. Was bei Christian auffällt, er spricht über operative Exzellenz mit einer Ruhe, als würde er über Risotto reden. Dabei geht es am Ende um Sekunden, Wege, Systeme, Fahrer, Städte. Also um die hochromantische Frage, wie gewinnt man gleichzeitig gegen Regen, Verkehr und die deutsche Klingelanlage? Tja, und irgendwo zwischen Innovationsmanagement und Lieferrealität merkt man plötzlich, die Gastronomie der Zukunft entscheidet sich nicht nur am Herd. Und genau darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen, Christian, moin.
Danke dir, Sebastian, für die Anmoderation.
Ja,
und
sehr gerne.
Vielen Dank, dass ich hier als Gast bei euch im Podcast sein darf.
Ja, aus Berlin bist du hergekommen, mit der Bahn nehme ich an.
Korrekt, korrekt.
Und ich muss sagen, ihr Leute, ihr kennt mich ja, ich bin nach wie vor ein großer Befürworter der Deutschen Bahn. Ich verspreche euch, Christian ist pünktlich hier angekommen. Kann natürlich sein, dass er schon 4 Stunden in Hamburg rumgammelt, aber ich glaube, du bist relativ on time, oder?
Ich war ziemlich on time. Ich glaube, wir waren 10 Minuten zu spät, was, glaube ich, noch als pünktlich sogar gilt,
ja,
in der Bahnstatistik.
Gottes Willen, wir sind hier nicht in China.
Und ich hatte letzte Stunde genossen, hier durch Hamburg spazieren zu gehen, bevor wir jetzt hier gemeinsam sitzen.
Das freut mich. Was mich auch freut, ist tatsächlich, dass du hier bist. Nicht, weil ich mich über jeden Gast freue, sondern weil ich es besonders schön finde, dass wir den Studio-Gastro-Zwischengang delivered bei Uber Eats jetzt tatsächlich zu einem sehr grünen Abschluss bekommen. Nämlich mit jemandem, der nicht nur über Uber Eats perfekt sprechen kann, sondern der bei Uber Eats auch einiges zu sagen hat. Du bist Head of Operations bei Uber Eats Deutschland. Was genau das bedeutet, das werden wir jetzt gleich besprechen. Aber ich finde, es ist wirklich ein sehr rundes Ende, was diese hoffentlich erst Zusammenarbeit mit Uber Eats und noch ganz, ganz vielen weiteren hier findet. Haben dir die Podcast-Folgen gefallen? Wir haben 4 tolle Restaurants hier gehabt.
Ja, ich war aktuell bei Goldies zuletzt auf dem Weg hier in der Bahn noch zugehört. Ja. War sehr spannender Podcast, auch ein super spannendes Story einfach auch, ne? Von der Sterne-Gastronomie in die Systemgastronomie einzusteigen und damit ein Konzept, was ja Wellen schlägt, ne? 16 Standorte, auch ein exklusiver Partner
Plus
von uns.
Sogar.
Expandieren weiter, also absolut spannend.
Ja, und das finde ich übrigens auch super spannend. Das haben mir ja die ganzen Gäste hier auch erzählt, ob das jetzt Home of Dumplings gewesen ist oder die New York Bagel Bar angesprochen, Goldies, dass überall andere finanzielle Backgrounds sind, andere Summen, was die Investition angeht, von vermeintlich wenig 20.000 bei der New York Bagel Bar, gut, sind es auch 80 mit 4 Gründern und Gründerinnen. Vladi von den Goldies hat ja wirklich eine enorm hohe Zahl genannt, also 6-stellig, wenn du Bock hast, da als Franchiser mit ein. Also, dass ihr ja wirklich von bis mittlerweile alles sozusagen unter eure Fittiche mitgenommen habt, das finde ich schon toll und interessant.
Ja, absolut. Und ich glaube auch, es gibt kein Gastronomiekonzept, was nicht auf Uber Eats funktionieren kann. Sei es jetzt eine Systemgastronomie wie von Goldies, eine große internationale Kette wie McDonald's oder auch ein Startup wie die New York Bagel Bar, die jetzt erst in Hamburg durchgestartet sind, jetzt in Berlin und auch weitere Expansionspläne haben. Und mich macht das auch stolz, dass wir als Plattform diese Unternehmen unterstützen können. Weil ich glaube, es gibt wenig Konzepte, wo du relativ schnell so gutes Feedback kriegst wie bei uns. Du kannst deine Menüs ändern, du kriegst sofort Feedback digital in der App. Mögen die Leute das? Wie sind die Bewertungen? Das ist ein ganz anderer Kontakt nochmal zum Gast, als man das vielleicht vor Ort im Restaurant hat.
Also du bist direkt in der Brand drinne. Ich werde dich ein bisschen stoppen, denn ich muss ja erstmal dem einen oder anderen Zuhörenden erzählen, wer du eigentlich bist. Ich fange direkt damit an, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass Christian Chris genannt wird, weil das ist sozusagen nicht nur deine Kurzform, sondern du hast lange Zeit in London gelebt,
korrekt,
um Uber Eats dort zu begleiten.
Korrekt, ja. Also ich habe direkt nach dem Masterstudium, was ich in London hatte, bei Uber Eats in Großbritannien angefangen. Damals als Teil des Launch- und Expansionsteams, also noch bevor Uber Eats überhaupt in Deutschland existierte, damit geholfen, Städte für Uber Eats zu launchen, sei es Restaurants zu identifizieren, die gut für die Lieferplattform geeignet sind, Nachfrage zu generieren. Und irgendwann hieß es dann, okay, 2021, wir werden Uber Eats Deutschland launchen. Wir können uns vorstellen, dass du einer der federführenden Figuren dort bist und wurde so dann der erste Angestellte für Uber Eats Deutschland.
Was ich mich immer gefragt habe, und das unterstelle ich jetzt auch mal dem einen oder anderen, der hier zuhört, wie kam das eigentlich, dass aus einem Beförderungsunternehmen gleichzeitig ein Lieferunternehmen geworden? Also es liegt ja nahe. Jetzt in dem Moment, wo ich sage, fällt bei mir der Groschen zu sagen, ey, wenn wir schon Leute transportieren, dann kann man doch auch eine Pizza mitnehmen. Aber wer kam denn auf diese Idee und war die gleich zum Umsetzen bereit oder war das so eine typische Schnapsidee, die erstmal dann wachsen musste?
Das war tatsächlich eine Idee, die sich iterativ entwickelt hat. Also das erste Uber Eats Produkt war mehr oder weniger wie eine Art Komfortservice im Uber, dass man das Essen im Kofferraum dabei hatte und im Zweifel angeboten hat, hey,
ach wirklich?
Du kannst noch ein Sandwich oder ein Getränk mit bei der Uberfahrt haben. Was sich dann weiter, aus das war in Amerika, weiterentwickelt hat, so okay, wir können auch das Essen ohne den Gast liefern, ne? Indem wir einfach sagen, warum muss denn da eine Person im Auto sitzen? Wir können ja das Essen ja auch vom Restaurant abholen und dann ausliefern. Und was erst eine Wette für die Firma war, ist mittlerweile das zweite große Standbein, was uns vor allem auch in der Pandemie enorm geholfen hat und mittlerweile eigentlich zwei gleich große Geschäftsbereiche für Uber sind global.
Und bist du von diesem einen Geschäftsbereich, nämlich Transport von Menschen, komplett abgetrennt oder ist es trotzdem etwas, was so einen kleinen Melting Pot auch in deinem täglichen Business trotzdem entstehen lässt, weil sich das eine von dem anderen gar nicht so sehr trennen lässt?
Die Kunden sind natürlich die gleichen, aber natürlich sind die Trips und die Partner komplett andere. Ja. Wir sind als Operations Unit, also wenn man das auf Deutsch sagen würde, Betriebseinheit oder Betriebsstätte, wir sind zwei verschiedene Business-Einheiten im Endeffekt. Wir sitzen im gleichen Gebäude, wir haben zum Teil auch die gleichen technologischen Bestandteile, die wir nutzen, um halt dann die Personen oder Dinge von A nach B zu bringen. Und eines Tages haben wir auch Produkte, die natürlich beides verknüpfen, wie zum Beispiel unser Loyalitätsprogramm Uber One.
Mhm. Was hast du zuletzt bestellt, weißt du das?
Das weiß ich sehr genau. Es war gestern Mittag ein Chicken Vitality Salad von Dean & David.
Okay. Dean & David gibt's in Hamburg natürlich auch. Gibt's viel an Bahnhöfen. Ja, also an Hauptbahnhöfen. Und ich erinnere mich noch, jetzt wo du gerade Dean & David sagst, das war so vor 5, 6, 7 Jahren, war's das die erste Möglichkeit, was halbwegs Gesundes mit in die Bahn zu nehmen, ne?
Ja, das war auch der Grund.
Oder Gesundes, gar nicht halbwegs.
Ja, doch, also das ist auch der Grund. Also ich glaube, mittlerweile ist Essenslieferung nicht nur noch Pizza, Burger, Döner, Fastfood, sondern alles Mögliche, ne? Das hast du ja auch im Podcast ja auch schon mitbekommen, sei es Dumplings.
Ja, genau.
Klar, Burger sind immer noch, oder der Cheeseburger ist das meistgeorderte Gericht global, aber auch in Deutschland, also an alle Gastronomen, die Lieferungen machen wollen. Vielleicht sollte Cheeseburger auf der Karte stehen.
Gut.
Heißt aber nicht zwangsläufig, dass es nicht mit anderen Konzepten erfolgreich sein kann.
Und hast du dann, wenn du bestellst du natürlich über Uber Eats, davon gehe ich mal aus. Hast du sowas wie eine Fastlane auf deiner App, dass da aufploppt, hier ist ein C-Level, was gerade bestellt?
Nein, da gibt's keine Diskriminierung bei uns im Marktplatz.
Muss ja keine Diskriminierung, es kann ja
positive Diskriminierung.
Es kann ja eine Wertschätzung an deiner Person von deinem Arbeitgeber sein, der sagt, das hat Chris sich wirklich verdient.
Nein. Also ich habe sicherlich die Möglichkeit, mit einem kleinen Personalrabatt zu bestellen und das hilft auch.
Sollte gegönnt sein.
Aber nein, ich habe da keinerlei bevorzugte Behandlung.
Und bestellst du auch mal woanders? Und das meine ich jetzt ganz ernst, sozusagen als Konkurrenzbeobachtung, mal zu gucken, wie schnell geht das? Was machen die besser? Was machen sie vielleicht schlechter? Was können wir uns abgucken?
Natürlich schaut man an, was in der Industrie passiert. Das ist natürlich die direkte Konkurrenz, aber auch man schaut auch weiter. Ne? Es ist super spannend zum Beispiel, wie der asiatische Liefermarkt komplett unterschiedlich ist zum Deutschen und wie da die Apps aufgebaut sind im Vergleich zu Deutschland.
Was also, zum Beispiel?
Naja, also man kann zum Beispiel, wenn man sich in China bewegt, mittlerweile alles Mögliche bestellen. Ich meine, das geht, glaube ich, ein paar Grade schon zu weit, bis Haustiere vor die Haustür sozusagen sich liefern zu lassen. Ich glaube, das wird es in Deutschland so nie geben.
Grüße gehen raus an Capri. sie liegt hier noch, sie ist nicht bestellt worden.
Nein, aber sei es Drohnenlieferungen oder auch generell, was eigentlich so global passiert. Also es ist immer noch eine sehr dynamische Branche, die ja nicht nur auf Essenslieferungen aus ist, sondern ja auch immer weiter wächst in Bereiche wie dass man Blumen bestellen kann, Lebensmittel. Ist ja eigentlich fast eher die Frage heutzutage, was kann man nicht innerhalb von Fingertipp bestellen.
Ist interessant, dass du sagst, weil während wir hier sitzen, bekomme ich also von Amazon gerade eine Push-Nachricht. Abholbereit, ihr Paket mit Calvin Klein Herren Dreierpack Unterhosen, die ich mir mittlerweile aber dann ans Kiosk liefern lasse, dauert dann einen Tag länger, eben weil. Und das würde mich jetzt auch mal interessieren, wie das bei euch in der Uber Eats Welt aussieht. Eben weil ich mehr und mehr gemerkt habe, dass sich Zulieferer dagegen sträuben, alles, was überhalb eines zweiten Stockwerkes liegen könnte, überhaupt anzuklingeln. Und da hat man natürlich auch schon alles erlebt, ne? Also von, wir konnten sie nicht antreffen, dabei habe ich sie gesehen, bis man war wirklich nicht da. Das kann ich mir vorstellen, ist bei Uber Eats oder wenn es um Delivery geht, was Essen angeht, eine relativ geringe Quote, weil Essen muss ja ankommen.
Korrekt, es muss persönlich übergeben werden. Also ich glaube, es ist schon eine Wertschätzung, wenn man vielleicht mal die Treppe runtergeht zu den Kurieren, weil natürlich am Ende des Tages die das 2-3 Mal pro Stunde machen müssen. Und ich glaube, man vielleicht schon auch aufstehen kann und zur Tür gehen kann. Aber der Großteil ist natürlich, dass die Kuriere hochgehen, zum 5. Stock, 6. Stock klingeln, das Essen übergeben. Und da haben wir auch keine Drop-off-Quoten, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt, das Essen verloren gehen würde sozusagen.
Nee, also macht auch Sinn, weil du es gerade angesprochen hast, dem Lieferanten auch mal entgegenzukommen. Bin ich voll bei dir. Ich glaube, das ist etwas, würde ich jetzt mal vielen Leuten unterstellen, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, das dementsprechend gar nicht böse meinen, aber es wäre natürlich toll. Bringt mich aber zu der Frage Trinkgeld. Auch da, weil ich habe eine Nachbarin, die dem DHL-Boten auch immer Trinkgeld gibt. Ich wäre nie auf die Idee gekommen und ich dachte mir, sie hat so recht.
Ja,
eigentlich.
Habe ich auch schon mal zu Weihnachten gemacht.
Siehst du?
Ja.
Bei euch ist es natürlich so, Trinkgeld wird direkt bei der Bestellung, ne?
Korrekt.
Genau, also das heißt, es gibt zwar die Möglichkeit, dass man ihm oder ihr trotzdem noch in die Hand was gibt, aber dann ist das Trinkgeld, und ich glaube, da gab es ja auch mal eine öffentliche Meinung zu, mittlerweile ist es auch relativ safe, das Trinkgeld kommt dort an, wo es ankommen soll.
Korrekt, ne? Also es wird komplett transparent an den Kurier weitergegeben oder auch ans Restaurant, wenn man im Restaurant Trinkgeld gibt. Das kann man vor der Bestellung machen, während der Bestellung, aber auch nach der Bestellung. Also.
Aber wir waren in China. Ist Europa, was den Service von Home Delivery angeht, wo stehen wir da im Gegensatz zu anderen Ländern? Und erzähle ruhig auch gern nochmal, wo ich dich unterbrochen habe, wie es in anderen Ländern abläuft.
Ja, also Deutschland ist tatsächlich leider auch in dem Bereich ein wenig hinter dem Trend oder hinter dem Strom. Also wenn man sich anschaut, wie häufig deutsche Haushalte sich zum Beispiel Essen bestellen, ist es weniger als die Hälfte, als zum Beispiel ein britischer Haushalt es macht. Und in der Hinsicht ist, glaube ich, in Deutschland noch ein ziemliches Wachstumspotenzial, was Essenslieferungen betrifft, aber auch generell Lieferungen von allen möglichen alltäglichen Dingen. Da ist Deutschland leider Schlusslicht.
Woran liegt das? Weil wenn ich an meine Kindheit denke, wir sind 3 Jungs und meine Eltern sind immer schon viel ausgegangen. Die waren immer irgendwie in der Oper, im Theater, und wir waren also es wurde dann viel vorgekocht, weil Bestellen bei uns eine absolute Ausnahme war. Das galt wirklich als was ganz Besonderes. Das galt als etwas Teureres. Also warum die Pizza bestellen, wenn man sie nicht auch tiefgekühlt einfach schon mal als Vorrat hat? Ist in Deutschland dann vielleicht einfach die Bestellkultur nach wie vor etwas, wo man sagt, das ist entweder was Besonderes oder es ist zu teuer oder es kommt kalt an? Woran könnte das liegen?
Ich glaube, es ist generell eine deutsche Einstellung zu Themen, ob man sich was gönnt oder nicht oder wie verantwortungsvoll man mit Geld umgeht.
Ja.
Also ironischerweise ist auch die gleiche Statistik wahr für Außerhausbestellungen, auch für Restaurantbesuche. Also auch die britische Bevölkerung geht viel häufiger zum Restaurant,
ja, als es jetzt die Deutschen.
Weiß ich nicht. Würde ich nicht zwangsläufig unterschreiben. Es gibt auch interessante und leckere britische Gerichte. Aber das ist, wie gesagt, auch bei der normalen Gastronomie der Fall und auch in anderen Branchen. Ich habe zum Beispiel über Kinobesuche kürzlich mal gelesen, dass auch der Deutsche innerhalb von Europa Schlusslicht ist, was so durchschnittliche Kinobesuche wohl betrifft und lieber zu Hause einen Film schaut. Vermutlich ist da die gleiche Überlegung, ne? Bevor ich jetzt irgendwie 50 Euro ausgebe, um einen Film im Kino zu schauen, kriege ich den gleichen Film in 2-3 Monaten wahrscheinlich auch irgendwie bei Netflix, HBO Max, wo auch immer und bestelle mir was bei Uber Eats für den Restbetrag und habe vielleicht noch ein besseres Erlebnis. Na, also ich glaube, da ist einfach eine Mentalitätsfrage. Und dann natürlich kommt da hinzu, dass Deutschland, auch wenn man sich über so Lieferlogistik mal überlegt, das so ein Kern meines Jobs auch ist, ein Land, was gar nicht so stark urbanisiert oder zentralisiert ist, wie zum Beispiel jetzt in Großbritannien oder auch in Frankreich. Also wenn man sich anschaut, ist die deutsche Bevölkerung noch sehr ländlich, sehr weit verstreut und das macht es natürlich schwieriger, solche Last-Mile-Logistik Businesses in jeder Art und Weise aufzubauen.
Du bist ein Mann, der bei Uber Eats vom Operations Manager zum Head of Operations sozusagen aufgestiegen ist. Also das ist dein Karriereweg, ganz kurz natürlich nur angerissen. Du hast an der Imperial College Business School Entrepreneurship and Innovations studiert, kommst ursprünglich von der Leibniz-Uni in Hannover. Das heißt, du hast schon einiges getan, bevor du dort gelandet bist, wo du bist. Erzähl mal bitte, was du genau machst, wenn jetzt Kinder fragen würde, was machst du denn da bei Uber Eats eigentlich?
Was im Endeffekt ich bzw. auch vor allem meine Teams gemeinsam betreuen, ist, dass wir im Endeffekt sichergehen, dass die Geschäftsprozesse und Betriebsabläufe für Kunden, Restaurants, aber auch unsere Logistikpartner reibungslos laufen. Das fängt an von, wie registriere ich mich in der App? Das kann für einen Kunden sein, das kann als Restaurant, wie mache ich einen Sign-up in der App oder auch als Logistikpartner, wie sind da die Onboarding-Prozesse? Was passiert dann, wenn ich die App benutze? Also wenn was schief läuft, wie sind die Support-Interaktionen? Bis hin zu Themen wie lange sollte eine Lieferung eigentlich dauern? Themen wie funktioniert Fotografie, Menüdigitalisierung? Themen wie, was machen wir, wenn es regnet oder wenn es schneit? Oder auch, wenn jetzt irgendwie WM ansteht und wir überlegen müssen, okay, wie gehen wir mit den Nachfragespitzen um, die wir erwarten, vor und nach den Spielanfängen. Also der Job ist sehr, sehr abwechslungsreich und im Endeffekt geht es darum, sicherzugehen, dass die Leute das, was sie in der App suchen, finden, schnell nach Hause geliefert kriegen und das ohne Fehler und Makel.
Wie zufrieden bist du heute im Mai 2026 mit dem Stand der Uber Eats App?
Sehr zufrieden. Also wenn ich mir überlege, vor 5 Jahren, als wir hier gelauncht haben, hatten wir von Anfang an einen Fokus auf Qualität gesetzt, der sich bis heute bewährt hat. Und um ehrlich zu sein, wir machen mittlerweile pro Woche mittlerweile den Umsatz, den wir im ersten Jahr gemacht haben. So, also wir sind
Kannst du den benennen?
Nein, kann ich leider nicht nennen. Aber de facto sind wir 50-fach gewachsen, seitdem wir in Deutschland gelauncht sind. Und das ist schon eine enorme Hausnummer, was wir mittlerweile hier an Volumen auch für Restaurants umsetzen.
Was ist denn das Image-Schädigste für Uber Eats, anders gefragt, wann wird es denn image-schädigend, wenn eine Lieferung nicht on time kommt oder wenn das Bestellte scheiße schmeckt oder kalt ist? Ab wann fängt es an für euch tatsächlich ein Problem zu werden? Weil wenn das Essen jetzt zum Beispiel nicht schmeckt, könnt ihr ja eigentlich nichts dafür, wenn man ganz ehrlich ist. Es sei denn, es ist super kalt, weil die Lieferung einfach nicht in Time gekommen ist.
Ja, also es gibt jetzt nicht eine binäre Metrik, wo man sagen würde, wenn die nicht erreicht ist, dann ist unser Ruf ruiniert, sondern im Endeffekt kommt es darauf an, dass es Zuverlässigkeit vorhersehbar wird. Das heißt, wenn ich jetzt mehrfach bei Uber Eats bestelle, dass diese Erfahrung konsistent ist. Das heißt, wenn wir sagen, dein Essen kommt innerhalb von 30 bis 40 Minuten an, dass es auch dann bitte bis Minute 40 geliefert ist und das nicht erst bei Minute 60 der Fall ist.
Und dieses, aber bitte auch nicht in Minute 20, ne?
Ja, wobei statistisch gesehen ist besser Minute 20 als Minute 50 wäre.
Aber wenn ich von unterwegs bestelle und erst in 25 zu Hause bin?
Ja, das ist sicherlich auch unangenehm. Nur wenn ich mir sozusagen die Zahlen angucke, ist es besser, tatsächlich sogar einen Tacken vorher zu liefern, als wir es angeben.
Okay, aber das heißt, ein Image-Schaden kann eigentlich gar nicht so schnell entstehen, wenn es nur darum geht, ob es on time geliefert worden ist, beziehungsweise ob es schmeckt.
Ja, also wenn wir immer unser Versprechen nicht erreichen würden, klar, dann hätten wir sicherlich einen Image-Schaden und wir wären auch nicht so groß, wie wir sind. Nur am Ende des Tages haben wir Algorithmen, die dafür sorgen, dass wir sicher gehen, dass das dazu nicht kommt. Also wir haben da, wir beschreiben es immer so, wir haben hier eine Wasserflasche vor uns, für die Zuschauer, dreht euch das mal um den Kopf, dann habt ihr einen Trichter. Wir stellen halt sicher, dass wir nie mehr Wasser in diesen Trichter reinkippen, als das quasi am Ende unten aus diesem Trichter rauskommen kann. Weil was passiert, wenn man zu viel Wasser in den Trichter reinschippt, dann das Wasser fließt quasi hinten drüber und das wäre quasi die Verspätung. Und das heißt, was unser Algorithmus macht, der passt diese Form des Trichters quasi dynamisch an. Er stellt also sicher, dass wir am Ende die Bestellungen, die bei uns aufgegeben werden, immer zuverlässig geliefert werden.
Okay, aber dann sind Massenveranstaltungen wie eine Weltmeisterschaft natürlich eine echte Herausforderung. Und die fangt ihr dann wann an zu planen, zu besprechen und im Bestfall in irgendeiner Art und Weise einordnen zu können?
Das fing bereits im Winter an. Also man muss sich das vorstellen, wir haben ein sehr saisonales Geschäft. Ne? Im Winter hast du die Wetterbeeinträchtigungen etc., die wir vorbereiten. Das heißt, wir sind gerade mit unserem Winterplan etc. fertig. Man hat gerade vielleicht Weihnachten gehabt, schön zu Hause mit der Familie gegessen. Und dann denkt man schon, okay, WM steht an im Sommer. Das heißt, ist ja auch in Nordamerika. Das heißt, die Anstoßzeiten sind ja eher ein bisschen später. Das heißt, so, wenn man sich,
ist gut.
Das heißt, der normale Deutsche, bei uns zumindest, bestellt so normalerweise um 19 Uhr. Das ist so der Peak, wo die meisten Leute Abend essen. Auch eine interessante Statistik. Und wir haben auch schon zur EM vor 2 Jahren gesehen, dass sich da die Leute ihren Gewohnheiten dem Fußball anpassen und nicht andersherum.
Ja.
Demzufolge erwarten wir, dass sich diese Nachfragekurve weiter in die Abendstunden verschieben wird, was natürlich heißt, die Planung von unseren Logistikpartnern muss angepasst werden, Restaurantöffnungszeiten könnten vielleicht angepasst werden, dass man vielleicht nicht um 10 Uhr schließt, sondern vielleicht erst um 11, um dann noch die späteren Anschlusszeiten mitzunehmen etc. Ne? Und da eben sprechend, ne, mit dem Dialog über die Account Manager, die wir haben, an die Restaurants heranzutreten oder auch über E-Mail Restaurantpartner darüber zu informieren, unsere eigenen Öffnungszeiten vielleicht nochmal anzuschauen und zu hinterfragen, sind die denn diesem Großereignis angepasst, ja oder nein, bis hin zu den Forecasts, die wir unsere Logistikpartner geben bezüglich der Bestellvolumina und wie die dann ihre Schichtplanung anpassen.
Und das heißt aber auch, dass ihr gerade, was so ein Thema angeht, nicht nur eine Weltmeisterschaft im Fußball, sondern on top noch eine angepasste Zeitverschiebung, hüpft ihr ja komplett in ein kaltes Wasser, weil ihr ja nicht wissen könnt und es auch nicht üben könnt, ob es so funktioniert, wie ihr es euch vorstellt, beziehungsweise ob ihr das Level, mindestens das Level halten könnt, was ihr, das sind 6 Wochen, was ihr 44 Wochen im Jahr vorher gehalten habt oder 46.
Wir müssen auf jeden Fall dynamisch darauf reagieren. Und das meinte ich vorhin mit diesem Trichterbeispiel, ne, dass wir im Zweifel diesen Durchflussrate des Trichters, das wäre jetzt ein rein physikalisches Experiment, dass wir die halt dynamisch anpassen. Ne? Also wenn ich vielleicht normalerweise von einem Restaurant bestellen kann, was vielleicht 3 Kilometer entfernt ist, wenn dann jetzt wirklich gerade die Hütte brennt sozusagen, Leute mehr bestellen, als wir es erwartet haben, vielleicht diese Distanz auf 2,5 Kilometer temporär reduziere, um sicherzugehen, dass dann auch unser Lieferversprechen eingehalten wird.
Habt ihr genug Fahrer für das Weltmeisterschaftsgeschäft und Fahrerinnen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn ich Fahrer bei Uber Eats wäre, würde ich mir für die Weltmeisterschaft würde ich mir Urlaub nehmen.
Die sind ja nicht bei uns direkt angestellt, sondern bei unseren Logistikpartnern.
Ja, stimmt.
Das heißt, ich habe da noch kein Feedback gehört von unseren größeren Partnern, dass die dort irgendwelche Engpässe erwarten.
Oder man muss die Fahrer und Fahrerinnen einstellen, die sich nicht qualifiziert haben, also länderwise, die es leider nicht geschafft haben. Also hätte man dann in diesem Jahr meinetwegen viel Italienerinnen und Italiener.
Das wäre ein Ansatz. Vielleicht müssen wir italienische Anzeigen schalten und lassen für oder so unsere Partner da Anzeigen schalten. Das ist eine spannende Opportunity wert.
Wie, du hast es ja nun live vor Ort miterlebt, dadurch, dass du lange in London gelebt hast. Wie unterscheidet sich denn der Delivery-Plattform-Markt in den unterschiedlichen Ländern und auch das Bestellverhalten? Also wir haben es ja eben schon gesagt, oder ich habe es etwas spöttisch gesagt, dass der Engländer an sich wahrscheinlich gar nicht so gut kochen kann und deswegen gerne bestellt. Das stimmt natürlich höchstwahrscheinlich nur zu teilen. Aber gibt es eklatante Unterschiede, wo du sagst, so ist das nun mal, da anderes Land, andere Sitte?
Ja, vollkommen. Also ich glaube, einer der größten Unterschiede ist die Restaurantlandschaft. Also was du in Großbritannien vor allem hast, ist diese, wir nennen es bei uns intern Casual Dining Restaurants. Also auf Deutschland bezogen wäre das sowas wie ein L'Osteria oder ein Vapiano. Oh,
ich liebe L'Osteria.
Also ich übrigens auch.
So, das ist für mich die beste Pizza. Es tut mir, ja, herrlich.
Ich würde es vielleicht nie unterschreiben, die beste Pizza war eine Pizza, die ich immer gerne esse, wo ich weiß, die ist immer zuverlässig, hat eine gute Qualität, ist groß. Ich mag auch eher dünnen Teig als jetzt eine zu fluffige Pizza.
Eigentlich diese neapolitanische.
Und das spielt auch darauf an, was dort anders ist, nämlich dass diese Casual-Dining-Szene im Endeffekt ein Restauranterlebnis hat zu einem Preispunkt und mit einer Erfahrungswert, die Erfahrung ist immer gleich, der Preis ist immer preiswert gesehen und da hast du, sei es im Bereich griechisch, italienisch, halt diese Casual-Dining-Szene. Also jeder Brite kennt Nando's und feiert Nando's als Restaurantkette. Das ist südamerikanisch gewürztes Hähnchen im Endeffekt des Tages.
Das gibt es hier aber nicht, oder?
Nein, Nando's gibt es in Deutschland nicht. Soweit ich weiß, nur
jetzt, wo du schon sagst, finde ich es lecker.
So Pure Pure Chicken ist sehr, sehr lecker.
Gerade jetzt, wo wir so ein Proteinwahn auch haben in Deutschland.
Absolut.
Das schreibe ich mir mal auf.
Also, wir hatten ja vorhin schon gesprochen, du überlegst noch nach London zu reisen. Ja. Nando's wäre definitiv ein Staple. Also jeder Brite, der diesen Podcast hört, wird wahrscheinlich unterschreiben, dass das so den Kindheitserinnerungen oder Jugend- oder Coming-of-Age-Memories gehört. Aber wirklich, es ist absolut Wahnsinn, wie viele dieser Casual Dining Konzepte dort erfolgreich sind, sei es ein Wagamama im Bereich Asiatischen, in Nando's in diesem Chicken Bereich und in Deutschland, klar, ist das im Bereich Italienisch, vor allem mit L'Osteria oder auch Vapiano. Ich sehe aber durchaus Potenzial, dass da noch deutlich mehr Wachstum kommen könnte. Warum das bisher nicht passiert ist, ist eine gute Frage. Ich kann sie dir nicht beantworten. Aber das ist halt ein Riesenunterschied. Und das heißt, in Deutschland ist für uns viel, viel wichtiger, auch als wir in den Markt eingetreten sind, die Partner zu identifizieren, die einen Mehrwert für unsere Plattformen bieten, wo wir auch eine gewisse kulinarische Bandbreite anbieten können, weil wir eben nicht sagen können, okay, wir haben jetzt einen großen Deal mit, sagen wir jetzt mal, einem Nando's oder einem Wagamama oder irgendeiner Systemgastronomie wie L'Osteria, sondern wir müssen halt in jedem Stadtviertel, wo wir live sein wollen, eine relevante Anzahl an Partnern überzeugen, mit uns zusammenzuarbeiten. Was heißt, von Tür zu Tür klingeln, pitchen, erklären, wie das Konzept ist, warum Delivery Zusatzgeschäft ist und keine Kannibalisation ist. Mittlerweile haben wir mehrere tausend Partner in Deutschland. Allein in Hamburg, wo wir heute sind, über 1000, in Berlin über 3000. Also viele haben sich dafür entschlossen mittlerweile.
Das heißt, ihr habt klassische Kundendienstler, die Restaurants abklappern und dann den Koffer aufmachen und das System Uber Eats erklären und warum das für alle Seiten gut ist?
De facto ja. Also es sind natürlich Vertriebler, die wir haben. Also wir nennen die bei uns Field Sales Agents und früher hatten die.
Wie heißen die?
Field Sales. Field Sales, also
Field.
Field, wie Feld. Ja. Also das wir
natürlich
haben halt
viel cooler, Field Sales Agents.
Ja, wir sind eine amerikanische Firma. Wir haben
FSA.
Alles im Englischen, Account Executives, Account Management, also das kann man natürlich auf Deutsch auch alles haben, aber wir sind halt eine amerikanische Firma, das heißt die ganzen Rollen, auch meine, ne? Ich könnte auch Betriebsleiter heißt aber Head of Operations, aber zurück zum Thema. Es war tatsächlich super spannend, als wir in Deutschland gelauncht sind, weil wir hatten keine Koffer oder ähnliches, wie man das jetzt aus dem Vertriebler normalerweise kennen würde, sondern unsere Verträge sind digital normalerweise.
Ja.
Das hat aber den deutschen Gastronomen nicht geschmeckt. Die wollten, typisch deutsch, es muss auf Papier sein, was ich unterschreibe und nicht als PDF in meinem E-Mail-Postfach liegen. Und einer meiner...
es könnte ja ein Fake sein.
Ja, oder es könnte ja auch... ich weiß, vielleicht brauche ich es ja nochmal irgendwann mal später und dann finde ich es nicht in meinem E-Mail-Postfach. Ich weiß es nicht. Aber wie es natürlich gesagt, amerikanischer Technologiekonzern, wir haben keine Papierverträge gehabt, global. Das heißt, ich hatte das Vergnügen, mit meinem Merchant Operations Team damals zu überzeugen, dass wir Papierverträge einführen müssen für Deutschland. Weil
Grüße gehen raus an die Umwelt.
Einmal das noch umgekehrt für uns. So eine typisch deutsche Dokumentenverwaltung mit Digitalisierung und Scannen und Archivierung von Dokumenten, das brauchten wir bis dato nicht, weil das ja alles digital lief. Aber für den deutschen Launch brauchten wir Papierverträge und die haben wir noch bis heute.
Okay, und dann geht ihr da rum und womit locken eure Field Sales Manager dann den Gastronomen, die Gastronomin so ein bisschen? Gibt's ähnlich wie bei Getränkeherstellern, dass sie sagen, wir stellen euch hier einen Kühlschrank hin, der ist Coca-Cola gebrandet oder ihr bekommt Flaschenöffner? Sagt ihr dann, ihr bekommt Sonnenschirme, auf denen Uber Eats steht?
Also ich habe schon alles mögliche an Anfragen bekommen. Können wir Sonnenschirme machen? Können wir Kühlschränke machen? Können wir die Terrasse finanzieren oder andere Themen? Aber nein, im Endeffekt, der Service...
Ihr müsst so Dinge machen, die man über die Außenbestuhlung macht, wenn es regnet, und nennt ihr einen Überzieher.
Ja, das ist eine clevere Idee. Ja. Vielleicht setzen wir das um. Wir hatten da so Sachen wie Beachflex oder eigentlich andere Themen, aber was im Endeffekt im Bereich Trade Marketing, es ist jetzt nicht so unser großes Zugpferd gewesen, sondern im Endeffekt ist das Außerhausgeschäft für viele Gastronomen mittlerweile einfach ein sehr sinnvolles Zusatzgeschäft. Und für viele Gastronomen stellt sich gar nicht unbedingt die Frage, brauche ich Lieferungen heutzutage, ja oder nein, sondern eher ist Uber Eats ein Partner, den ich vertraue und mit denen ich wachsen möchte. Wir sind die Plattform, die die letzten Jahre in Deutschland am stärksten gewachsen ist, die im App Store kontinuierlich an der Spitze in unserer Kategorie war. Das heißt, für Gastronomen, die A, Lieferungen machen wollen und B, einen Partner suchen, der sie im Wachstum unterstützt, sind wir die erste Wahl. Und das war auch so, wie dann unsere Vertriebler entsprechend dann mehrere tausend Partner mittlerweile überzeugt haben.
Okay, das heißt, ich werde jetzt Franchise-Nehmer von Nando und mache Nandos Hamburg als allererstes auf und gehe dann Stück für Stück weiter nach Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Köln und natürlich Stuttgart. Was bietet mir Uber Eats denn da an Unterstützung? Was sagt ihr mir, womit ihr mich unterstützt.
Ja, also ich glaube, das Erste ist natürlich erstmal Sichtbarkeit bei uns auf der App. Wir haben eine Audience, die ist natürlich nicht nur aus Deutschland, sondern wir sind eine globale Firma. Das heißt, gerade in größeren Städten wie Hamburg, Berlin, Frankfurt, München hast du nicht nur das sozusagen das Geschäft von den Leuten, die aus Deutschland kommen, sondern auch viele von den Touristen, von den Reisenden, Geschäftsreisenden etc. Also du hast im Vergleich zu unserem Wettbewerb einfach eine viel internationalere Kundschaft, die sofort bei dir bestellen wird. Das Zweite ist, unsere App hilft dir natürlich auch, neue Kunden zu gewinnen, gezielt über unsere In-App-Marketing-Tools, die wir haben. Mhm. Also du kannst zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt sich um mein Restaurant herum gezielt Neukunden ansprechen mit vielleicht einem Einführungsangebot. Vielleicht kriegst du, was ich, 12 Wings für den Preis von 6 oder sowas. Und das sind halt Tools, mit denen du dir halt eine Audience aufbauen kannst vor Ort und so hilfst du, oder so können wir dir helfen, dann schneller zu wachsen.
Dieses Thema Delivery ist heute eigentlich, also in Deutschland zumindest, gefühlt so ein bequemer Notfallplan, ne? Wenn der Kühlschrank leer ist, dann ist die Schwelle so ein bisschen überschritten. Zu bestellen, die App zu installieren oder sie sozusagen zu einem festen strategischen Bestandteil des Alltags werden zu lassen. Aber trotzdem ist es hier in Deutschland, wir haben ja eben schon kurz das angeschnitten, noch nicht so richtig diese Schwelle übertreten. Wünscht ihr euch insgeheim, dass diese Schwelle so schnell wie möglich übertreten wird? Oder habt ihr trotzdem noch so ein bisschen dieses Romantische, dass zu Hause kochen auch richtig und auch wichtig ist? Ob das jetzt familiäre Kommunikation betrifft oder mit Freunden oder sonst was? Oder würdest du jetzt wirklich sagen, auch aus der Geschäftssicht natürlich heraus, Das muss jetzt langsam ein Ding werden, weil es gibt ja zum Beispiel, glaube ich, in Amerika ist es mittlerweile gang und gäbe, dass es viele, viele Wohnungen gibt, wo es gar keine Küche mehr gibt. Ne? Also wo einfach nur gelebt wird, weil gearbeitet wird und dann wird auswärtig gegessen oder eben auf Lieferplattformen bestellt?
Ja, also so weit möchte ich gar nicht gehen. Wir sind auch da weit davon entfernt, dass wir die mal grob überschlagen.
Hast du eine Küche zu Hause?
Ich habe eine Küche zu Hause und die habe ich heute Morgen noch benutzt. Sehr gut. Also von daher unsere
als Werkstatt.
Ja, also nein. Also man muss ganz klar sagen, ich habe wahrscheinlich deutlich mehr bestellt in meinem Leben, als das der Durchschnittsbürger getan hat. Aber unsere Küche ist trotzdem regelmäßig warm. Also ich wünsche mir definitiv natürlich, dass die Leute mehr unseren Service nutzen. Das ist natürlich im Interesse als Head of Operations. Gleichzeitig sind wir noch weit davon entfernt, dass wir die jetzt grob überschlagen, 21 Mahlzeiten, die man hat, so mit Frühstück, Mittagessen, Arbeitessen, dreimal.
Wie 21?
Naja, 7 Tage die Woche.
Ach so,
und dann dreimal pro Woche.
Habe ich nie so drüber nachgedacht, wie viele Mahlzeiten man wohl hat in der Woche.
Es wäre theoretisch, das ist halt, wo die mathematisch, wo ich sagen würde, okay, wenn wir Menschen hätten, die 21 Mal pro Woche bei uns bestellen würden, dann weiß ich, okay, der braucht keine Küche mehr. Ne?
Ja.
Und von dieser magischen Anzahl von 21 Bestellungen pro Woche pro Person sind wir noch ein ganzes Stück weit entfernt. Also von daher sehe ich da noch keinen Kannibalismus, dass man sagen muss, naja, mittlerweile bestellen die Leute so viel, dass die Küche obsolet wird. Mhm. Das glaube ich auch nicht, dass das zwangsläufig der richtige Weg ist.
Nee, also höchstwahrscheinlich nicht, aber die Bequemlichkeit ist ja trotz alledem immer mehr Thema und dementsprechend würde es mich nicht wundern, wenn diese Zahlen auch sich positiv für euch zumindest nach oben hin verändern werden. Aber ich bin gerade total überrascht, wie es sind denn ja 84 Mahlzeiten mal mindestens im Monat. Ich habe das so ehrlicherweise noch nie mir vorgestellt. Und wenn man sich dann mal überlegt, dass es ja höchstwahrscheinlich Heavy-User gibt, die einfach sehr, sehr viel bestellen, stellt sich mir die Frage, klar, wir haben gerade gesprochen, dass der Cheeseburger das meistbestellteste Gadget, Meal ist. Höchstwahrscheinlich ja nicht zum Frühstück, aber gibt es eigentlich sowas wie Frühstücksbestellungen?
Ja, absolut, natürlich. Also du kannst
die Bagels.
Die Bagels zum Beispiel. Es gibt aber auch Bäckereien, es gibt natürlich ja auch typische Brunch-Restaurants, die auch außer Hausgeschäft machen und liefern. Und das ist tatsächlich eine Sache, die ich auch schon selber häufiger genutzt habe. Ne? Also bis hin zu, was ich, ein Shakshuka von einem türkischen Restaurant oder sei es jetzt irgendwie ein Omelette mit irgendwie, was ich, Würstchen dabei und dann irgendwie noch ein Bagel dabei oder so. Also klar, geht alles. Pfannkuchen, also Granola, Joghurt. Also es gibt wirklich nichts, was du nicht bestellen kannst bei uns.
Okay, aber wenn ich jetzt gerade an Pfannkuchen denke oder an Shakshuka denke, also an alles, was warm ist und was halt so am besten schmeckt, inwieweit seid ihr denn, logischerweise seid ihr involviert, aber an welchem Punkt steht ihr der zu eurer eigenen Zufriedenheit, was das Herstellen und das zur Verfügung habende Material angeht, an Lieferboxen? Also dort, das, was auf die klassische Weise, ihr liefert höchstwahrscheinlich zu 80% der Fahrrädern aus, ne?
Ja, es sind E-Bikes, weil es geht, ja.
Seid ihr da generell in so einer, habt ihr so ein Forschungslabor, wo ihr Boxen baut, wo ihr ausprobiert, was wie lange wie knackig bleibt? Also Vladi von Goldies hat auch erzählt, dass sie an Pommes dran sind, um eben für den Delivery Service eine neue Art von Pommes frites, er hat erzählt, dass da so eine Art Schicht nochmal rüberkommt, damit die knackig bleibt.
Ja, ja, ja.
Habt ihr zieht Chris den weißen Kittel an und sagt so, Freunde, jetzt guck mal, was ich machen kann, damit die Pommes eine Minute länger knackig bleibt.
Ins Labor gehe ich tatsächlich nicht, aber ich bin tatsächlich gerne auf der Internorga unterwegs, wo es wirklich einen ganzen Bereich dazu gibt, bezüglich Verpackungen für außer Hauslieferungen oder auch genau zum Beispiel Pommeshersteller, die dann zum Beispiel stärker oder andere Coatings noch entwickeln, um diese Pommes noch länger knackig zu halten und mich dann natürlich auch informiere darüber, was existiert. Als Head of Operations mit meinem Merchant-Team, also mit meinem Händler-Team, betreiben wir einen Webshop, wo wir natürlich dann Verpackungsmaterialien auch anbieten, die Händler kaufen können, die sich besonders gut für Delivery eignen. Aber wir geben da jetzt keine Vorgaben, du musst jetzt genau diese Art von Verpackung benutzen oder ähnliches.
Krass, hätte ich gedacht.
Das machen wir nicht. Also wir geben generell Händlern in allen Bereichen maximale Flexibilität. Sei es, was ist auf ihren Menüs, wie sind die Preise, welche Verpackung wollen sie nutzen. Nur natürlich sehen wir in der Wiederbestellrate, in den Bewertungen, hat sich ein Händler Gedanken gemacht, okay, wie passe ich mein Konzept für Delivery an? Oder hat einfach gesagt, okay, ich unterschreibe einen Vertrag, ich gehe jetzt online bei Uber Eats und nach mir die Sinnflut. Das sieht man dann ganz schnell in den Bewertungen. Ne? Mhm. Und ich glaube, was manchmal auch unterschätzt wird, ist, dass man wirklich Delivery als nicht Kunden zweiter Klasse behandeln darf. Ne? Ich hatte erst kürzlich wieder ein Erlebnis.
Moment, das muss ich verstehen. Man darf Kunden von Delivery nicht wie Kunden zweiter, okay, das bedeutet, ich mache die Haustür auf und bekomme eine Pizza geliefert, sollte aber kein Kunde zweiter Klasse von diesem Restaurant sein.
Genau, ja. Weil zum Beispiel, ich meine, es ist der Klassiker. Ich hatte erst kürzlich für meine Verlobte und mich Burger, Pommes, Cola bestellt, so der Klassiker, was am meisten bestellt werden würde. Habt ihr
es euch aber gut gehen lassen?
Das war am Freitagabend, genau. Und war von einer größeren Berliner Burgerkette, die nicht im Podcast war. Und da hat dann leider der oder die Person am Tresen die glorreiche Idee gehabt, die kalte Cola zwischen die heiße Pommes und Burger Stark. In die gleiche Tüte zu packen. Das Ergebnis war natürlich eine lauwarme Cola, kalte Pommes und kalter Burger. Das hat also vorne und hinten nicht geklappt. Und die Rucksäcke, die zum Beispiel existieren für Lieferungen, die haben tatsächlich zwei Klimasysteme. Das heißt, du kannst kalte Gerichte separat vom warmen Gericht in diesen Rucksack reinpacken. Oder du nimmst im Zweifel noch eine zweite Papiertüte dazu, eine für die kalten Gerichte, eine für die warmen. Und da einfach diesen kleinen Schritt mitzudenken, macht einfach einen Unterschied am Ende des Tages. So, ne? Oder auf jedem Bon, der ausgedruckt wird im Restaurant, steht, ob dieser Kunde Neukunde ist oder zum Beispiel, wie viele Bestellungen der schon bei diesem Restaurant gemacht hat. Das heißt, ich wüsste eigentlich, bin ich jetzt zum Beispiel Chris ein loyaler Kunde. Es gibt Restaurants in Berlin, da habe ich über 60 Mal bestellt. Ich habe auch noch nie ein Dankeschön im Sinne von einer Karte bekommen oder ähnliches. Und dann gibt es wiederum andere Restaurants, zum Beispiel Home of Dumplings. Ich habe das erste Mal bestellt, kriege so eine nette Grußkarte, so hey, vielen Dank, dass du uns bestellt hast. Würde uns freuen, wenn du nochmal wieder bei uns bestellen würdest. So, ne? Das sind so die kleinen.
Wundert mich überhaupt nicht, wenn man sich an sie erinnert.
Ja.
Und das ist höchst, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass es auch ein bisschen was Herkünftiges mit Herkünftigen zu tun hat, weil sie stehen halt einfach im Asiatischen genau für diese Freundlichkeit. Ich glaube, auch mit diesem Mit- und Vorausdenken und dem Kunden wirklich das Gefühl zu geben, ey, du bist nicht nur unsere Cash-Cow, sondern du bist jemand, den wir wirklich happy machen wollen.
Eben. Und das spielt sich auch wieder ja in den Wiederbestellraten. Ja. So, ne? Und das kannst du ja auch dann, wir haben ein Tool, das heißt Uber Eats Manager, da siehst du zum Beispiel, wie viele Kunden bei dir immer wieder bestellen, wie viele Neukunden, wie ist so die, ja, auf Englisch sagt man Retention, also wie lange gibt's bleiben die bei einem?
Gibt's im Podcast auch, die wichtigste, die Retention Rate ist im Podcast das Allerwichtigste, ne? Ja. Wie lange bleiben die Leute dran?
Das ist auch bei uns 100%.
Super.
super. Und das gilt natürlich auch für Restaurants bei uns auf der Plattform, ne? Also wenn du das optimierst im Sinne von, wie verpacke ich die Gerichte, gibt's irgendeine Kleinigkeit, die ich dazu machen kann, die mich von dem Wettbewerb abhebt und dem Kunden eine Hospitality-Erfahrung zu Hause ermöglicht? Das geht einen langen Weg. Aber viele Gastronomen sind noch nicht so weit, dass sie sich die Frage stellen, okay, wie kann ich das, was ich bei mir im Laden als Erlebnis schaffe, vielleicht mit auf die nach Hause bringen?
Hat das was mit Empathie zu tun oder sagst du, man kann einfach vom Partner, von der Partnerin nur bis zum gewissen Punkt erwarten, dass er oder sie mitdenkt? Weil, das muss man zur Verteidigung ja vielleicht zumindest einmal bedenken, in einem Restaurant kann auch Stress sein, es können Krankheitsfälle auftreten, ein schlechter Tag kann auch einfach dazukommen. Also wo liegt da eure Karenz zu sagen, bis hierher akzeptieren wir, ich sag's jetzt mal ganz blöd, die Dummheit des Partners, der Partnerin, aber hier wird's echt zu viel.
Also im Endeffekt, wie gesagt, wir werden da jetzt keinen von der Plattform entfernen oder ähnliches. Wir sind ein Marktplatz und am Ende Angebot und Nachfrage.
Die sind ja trotzdem ein kleines Zünglein in der Waage, was euer Image angeht. So ehrlich muss man ja immer sein.
Ja, dann bin ich ganz, ganz klar bei dir, Sebastian. Es ist nur so, dass, wie gesagt, als Marktplatz diese Probleme sich relativ automatisch regeln, weil Restaurants, die eine gute Erfahrung haben, die werden häufiger im Feed angezeigt, da bestellen die Leute regelmäßig wieder. Das heißt, du hast automatisch, ich würde sagen, eine gewisse Selbstauslese. Das heißt, erfolgreiche und gute Restaurantpartner.
Sehr schön gesagt.
Wir werden erfolgreich auf dem Marktplatz sein. Restaurantpartner, die nicht viel Wert investieren, werden automatisch natürlich auch weniger erfolgreich sein auf so einem Marktplatz. Und Conversion und Retention sind, so wie es für deinen Podcast auch für uns natürlich als Plattform, enorm wichtig. Als Marktplatz, wir greifen da gar nicht ein. Das ist genauso auch, wie das jetzt in der Fußgängerzone der Fall ist. Ne? Wenn ein Restaurant Wert in die Experience legt, wenn dort mit einem Lächeln begrüßt wird, wenn man vielleicht noch einen kleinen Amuse-Bouche vorher bekommt. Ne? Also, ja. Ne, wenn das, wie häufig hast du das heutzutage noch? Ne? Also das sind einfach so Themen, wo man sich hinterfragen muss, okay, denkt man Hospitality ganzheitlich? Und ja, dann ist das ganz normal Wirtschaft, Marktplatz, wie man es auch beschreiben möchte, Ökonomie, die das entsprechend das Problem löst.
Wobei ich jetzt natürlich auch jeden Gastronom oder jede Gastronomin verstehen würde, wenn sie sagen würden, ey, genau dieses Plus an Gastfreundlichkeit bekommst du, aber dann sei so nett und komm auch ins Restaurant, weil hier ist es dann nochmal was anderes, Musik, Tischkultur, dass eben der angesprochene Gruß aus der Küche etc. pp. Also da würde ich sogar verstehen, wenn das jemand sagen würde. Aber trotz alledem finde ich schon, dass du recht hast mit dem, was du sagst. Weil es ist ja, der Ton macht die Musik beim Gesprochenen, aber da ist es dann natürlich sozusagen das Getane, was für euch die Musik macht, ne?
Absolut. Und ich meine, du hast natürlich... Ich meine, als Gastronom hast du natürlich aktuell viele, viele Themen auf der Kette, ne? Also sei es von Personal, von Inflation, anderen Themen. Also da auch natürlich, das dann mit Delivery zu Ende zu denken, ist vielleicht ein Wunsch, der nicht unbedingt an vorderster Stelle steht. Nichtsdestotrotz möchte ich nochmal betonen, dass, ich glaube, die Annahme muss ja sein, dass ich nicht sage, okay, derjenige, der nach Hause bestellt, jetzt mein In-Store-Geschäft oder mein normales Geschäft kannibalisiert. Das sind ja ganz unterschiedliche Use Cases am Ende des Tages. Das heißt, es ist jetzt kein Konkurrenzding, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt nur diese besondere Erfahrung in meinem Restaurant anbieten, weil ich möchte, dass die Leute mehr in mein Restaurant gehen. Die Leute bestellen ja gerade, weil sie nicht ins Restaurant gehen können, wollen oder warum auch immer. Also wenn ich jetzt an meine Situation nachdenke, ich habe einen 14 Monate alten Sohn zu Hause. Ich war letzten Jahr zweimal im Restaurant, einfach weil der Aufwand, mit einem Kleinkind ins Restaurant zu gehen, super schwierig ist. Mhm. Ne, du musst es vorher planen, du musst früher gehen, du wirst meistens noch schief angeguckt, weil ne, Kind macht Lärm, ist wild, schmeißt mit Essen um sich und solche Themen. Darf ich das Essen lieber zu Hause? Ne? Das ist deutlich unkomplizierter von der Logistik her. Und es gibt natürlich auch viele andere Use Cases. Ne? Leute haben Homeoffice, möchten dann aber trotzdem mittags sich was Nettes zu essen bestellen. Oder man macht einen Spieleabend mit Freunden zu Hause. Das kannst du im Restaurant ja gar nicht darstellen. Und dann für diesen Spieleabend zu kochen, ist wahrscheinlich zu viel Aufwand. Also bestelle ich was. Das heißt, es ist halt wichtig zu sehen, dass das keine Kannibalisation ist. Es ist Zusatzgeschäft und es ist vor allem auch Geschäft, was mir jetzt nicht im Restaurant flöten geht, sondern was wirklich on top ist.
Was könnten Restaurantbetreiber im Delivery-Setup verbessern? Also gibt es das, wo du jetzt die Gelegenheit beim Shop verpacken würdest, ohne vorwürfig zu sein, sondern vielleicht einfach mal so ein Tipps für Champions rauszugeben, wo du sagst, das ist beim Delivery-Setup etwas, was gern übersehen wird, dabei ist es eigentlich so einfach.
Ja, also ich glaube, Verpackungsmaterial ist so das A und O schon mal, ne? Also der Klassiker ist wirklich die Pommes, wie ihr es ja auch mit Goldies im Podcast besprochen habt, dass man nicht darauf achtet, wie sind diese Pommes nach 20 Minuten in einer Pappverpackung? Ja, labbrig, ne? Und da gibt's natürlich verschiedenste Möglichkeiten, diese Verpackung zu lösen. Also das ist so das Erste. Ich glaube, das Zweite ist, und das ich muss mich zwar leider wiederholen, aber ich bin ein großer Freund davon, wirklich Gastfreundschaft weiterzudenken. Du hast ja vorhin zum Beispiel Musik im Restaurant angesprochen. Stell dir vor, du machst eine Playlist bei Spotify, sagst, hey, das ist der QR-Code für die Spotify-Playlist von meinem Restaurant Studio Gastro und packst es einfach auf eine kleine Karte mit in die Bestellung hinein. Mhm. Wenn du das gleiche Flair haben möchtest, das kostet dich in der Produktion halt wenig. Die Leute scannen das als einen QR-Code, packen das auf ihren Lautsprecher oder mit ihrem Handy, wie auch immer, und können die gleiche Atmosphäre nachschaffen. Oder auch, es gibt Pizzarestaurants, die auf den Pizzakarton draufdrucken, falls es dir zu kalt ist, hier ne, vorheizen 250 Grad, maximal 3 Minuten, dann ist das wie bei uns im Restaurant. Ne? Also einfach diese kleine Prise Salz, würde man wahrscheinlich gastronomisch denken, also dieses kleine bisschen etwas, das kann einfach einen Riesenunterschied machen. Und das machen einfach meines Erachtens noch zu wenig Restaurants.
Weil die keinen Bock drauf haben?
Ich glaube, es ist nicht, dass sie keinen Bock drauf haben. Ich glaube, es ist einfach noch so aus dieser Historie, wo Liefergeschäft herkommt. Ja. Ja, also die Historie von Delivery Services ja Pizza, Burger, im Zweifel sind das ja dann auch nicht unbedingt jetzt hochqualitative Speisen gewesen, sondern vor allem so ne, preiswert, sage ich jetzt mal. Klar. Und Das muss sich auch rechnen dann für die Restaurants. Das sind also irgendwelche Gerichte mit hohen Deckungsbeiträgen etc. Das heißt, Delivery wurde, glaube ich, nie als Konzept ursprünglich gedacht als Gasterfahrung, sondern wahrscheinlich eher so als Comfort Food, Convenience, und das muss jetzt nicht unbedingt eine Hospitality Experience sein. Aber das Konzept entwickelt sich halt weiter. Ne? Es ist halt nicht nur noch die Systempizza oder der Burger, der im Zweifel mit Convenience- und TK-Produkten zubereitet ist, sondern es ist halt einfach mehr heutzutage. Ne? Und dann ist der erste Schritt zu sagen, okay, ich passe die Gerichte und die Auswahl der Gerichte an, ne? Vielleicht Restaurants, die vor 10 Jahren nie darüber nachgedacht hätten zu liefern, liefern halt heute. Das ist so der erste Schritt gewesen. Und der nächste Schritt ist halt zu sagen, okay, wenn ich das jetzt mache, wie stelle ich eigentlich sicher, dass ich die gleiche Erfahrung, das gleiche Konzept, was ich in meinen Laden verwirklicht habe, den Leuten mit auf die ins Wohnzimmer bringen kann. Na, und da gibt's halt diese kleinen Tricks, ne? Sei es vielleicht die Serviette, die du auch im Restaurant hast, mit in die Packung zu legen, die Spotify-Playlist, die du auf einem kleinen Kärtchen mitdruckst oder halt eine kleine Grußkarte schreibst. Ne? Das sind die kleinen Dinge.
Mhm, absolut. Bin ich voll bei dir. Während ich dir so zugehört habe und du davon gesprochen hast, dass es die vermeintlich etwas einfacheren Gerichte sind mit TK-Beilage. Es gab ja eine Hochzeit für Delivery Service und die kam ganz plötzlich 2020, als wir alle wussten, okay, Restaurants bleiben jetzt erstmal zu, wir sind zu Hause, Lockdown, Corona. Jetzt mal ganz blöd gefragt, wenn jetzt keiner zuhören würde, ist euch das irgendwie zu Pass gekommen?
Natürlich hat uns das geholfen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass die Pandemie für viele Personen einer der schrecklichsten Phasen der letzten Jahre war. Es sind leider viele Menschen gestorben. Wir hatten Einschränkungen ohne Ende im alltäglichen Leben. Hat das Liefergeschäft, die Adaption von Liefergeschäft beschleunigt? Natürlich. Würde ich mir noch mal eine Pandemie wünschen? Sicherlich nein. Auch aus persönlichen Gründen. Für mich war das...
Schade, das wäre jetzt eine Schlagzeile gewesen.
Das war eine der stressigsten Phasen meines Lebens. Damals noch in London. Ich weiß noch, als wir hier in Deutschland gelauncht haben. Wir hatten das vorhin im Vorfeld schon mal besprochen. Ich war damals zwischen Berlin und London am Pendeln gewesen. Als wir Uber Eats hier in Deutschland gelauncht haben, war ich noch im Hotel in Quarantäne. Durfte dort mit meinem Laptop aus dem Fenster gucken, wie die ersten Bestellungen durch Berlin fahren. Ich hätte mir das auch gerne anders vorgestellt. Also sicherlich Katalysator für die Industrie 100%. Nichtsdestotrotz noch enormes Wachstumspotenzial. Deutschland ist noch weit hinterher.
Weil das kann man ja dann nämlich tatsächlich ja auch belegen. Ich kenne viele Restaurants, die während der Pandemie logischerweise ausliefern mussten, als dann irgendjemand die Idee hatte, um in irgendeiner Art und Weise die Wirtschaftlichkeit aufrechtzuerhalten. Ich nehme jetzt mal als Beispiel, Sascha Stemberg war hier mit seinem Restaurant, der auch Boxen gepackt hat. Die haben es aber auch wieder eingestellt. Bullerei in Hamburg genauso. Wir haben auch mit einem der Vorgänger hier im Studio Gastro Zwischengang darüber gesprochen, dass es total schade ist, dass so Restaurants wie es Grill Royal zum Beispiel nicht liefern. Andere große Restaurants, auch in England, London, die machen das zum Beispiel. Ja. Warum ist da hier noch so die Hemmschwelle, dass man sagt jetzt etwas lauter ausgedrückt, sobald es feiner wird, ist das nichts mit Liefern?
Ich glaube, es hat mehrere Gründe. Ich glaube, der erste Grund war, dass während der Pandemie man das ja leider doch als notwendiges Übel gesehen hatte und auch aus der Branche heraus Lieferung immer noch als Kannibalisierungsgeschäft gesehen hat. So, ne? Und die Pandemie hat das natürlich veranschaulicht wie schwarz auf weiß. So, ne? Ich habe kein In-Store-Geschäft mehr, also die Leute kommen nicht mehr zu mir ins Restaurant, also muss ich Lieferung machen. Da wurde automatisch diese Bipolarität in den Köpfen verankert, dass das eine das andere nicht bedingt. Und es haben leider, glaube ich, nicht viele Gastronomen danach erkannt, dass A, Delivery weiterhin fester Bestandteil der Nutzererfahrung ist und auch bleiben wird. Und dass es eben nicht die Kannibalisation ist, sondern dass es das Zusatzgeschäft ist. Ich glaube, das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich, dass, ich meine, jeder kennt eine Restaurant-Bilanz oder beziehungsweise eine Profit-Loss-Calculation, sorry. Ich bin leider zu sehr im Englischen.
Stört überhaupt nicht. Wir sind sehr international. Wir haben Schweizer, Österreicher und Deutscher am Start.
Aber es ist ein offenes Geheimnis, dass die Gewinnmarge bei den Getränken und bei anderen Produkten liegt, die jetzt nicht unbedingt sofort bei Delivery top of mind sind. Und man dann sich dann vielleicht überlegt, okay, im Liefergeschäft habe ich eine geringere Marge, warum sollte ich deswegen dann noch weiter liefern, obwohl, wie gesagt, das eigentlich komplett kurz gedacht ist.
Was ist das Next Big Thing, an dem Uber Eats gerade dran sitzt, über das du reden kannst, über das man sich eventuell freuen kann? Oder würdest du sagen, wir sind gerade einfach nicht the next big thing, sondern wir sind das Big Thing und wir müssen erstmal gar nicht?
Ja, also ich glaube, im Bereich Lieferung, wie gesagt, ist erstmal Essenslieferung noch immer so das Big Thing, das für uns top of mind ist, was wir umsetzen wollen, weil, wie gesagt, der Deutsche noch deutlich weniger häufig Essen bestellt, als es der europäische Durchschnittsbürger tut. Und sonst haben wir natürlich immer wieder Innovationen, die wir in den Markt bringen. So, ne? Also du hast ja mittlerweile auch die Möglichkeit, zwar noch nicht in Deutschland, aber hoffentlich demnächst, zum Beispiel Retouren abzuwickeln, dass du sagst, hey, ich habe jetzt irgendwie bei irgendeinem Online-Marktplatz was bestellt, das muss ich jetzt zum nächsten DHL, Hermes oder welchem Paket, Lieferdienst auch immer zurückliefern, dass du das nicht selber machen musst, sondern zum Beispiel einer der Kurier übernehmen kann. Dass du sagst, hey, ich habe hier den Auftrag, spare ich mir die Zeit, du machst die Retour für mich. Das ist zum Beispiel ein Produkt, was wir gerade gelauncht haben. Zwar noch nicht in Deutschland, aber solche.
So ein bisschen wie, dass ich dem DHL-Mitarbeiter, der mir das Paket bringt, auch ein anderes Retourenpaket wieder mitgeben kann.
So ähnlich, genau.
Ja. Häufig ist es ja was gut ist.
Ja, das spart natürlich Zeit, ne?
Ja, allen Beteiligten, ne? Also finde ich auch. Ich habe auch noch eine Idee für euch. Fällt mir eben gerade ein. Wenn ich ihr wäre, würde ich doch ins E-Bike-Business einsteigen und würde Uber E-Bikes produzieren und die an meine Partner oder Partnerin verleasen.
Also ist sicherlich ein Gedanke, der schon mal aufgekommen ist. Es ist halt nur,
auch gesagt.
Es liegt im Bereich von Operations. Das Ding zieht natürlich eine ganze Kette an Aufgaben mit sich. So, ne? Sobald du so ein E-Bike verliest, musst du ja auch irgendwie die Wartungsinfrastruktur dafür haben. Ne? Wenn es kaputt
das,
ist?
Das du kriegt brauchst, ja Jobbike auch hin.
Du brauchst Werkstätten dafür, du brauchst Servicepersonal dafür. Das sind alles Themen, wo ich persönlich keine Ahnung für habe. Deswegen, wenn es da Anbieter am Markt gibt, wie zum Beispiel Cycle oder auch Jobbike oder wie sie auch alle heißen, ich überlasse gerne denen das Geschäft und konzentriere mich auf dem, was wir am besten können, ist nämlich Marktplätze zu betreiben.
Auf welcher Werbebande möchtest du am allerliebsten stattfinden mit Uber Eats, wenn du das aussuchen dürftest?
Ah, es ist, also um ehrlich zu sein, wir haben ja schon die Uber Arena und die Uber Eats Music Hall in Berlin. Das ist schwer zu toppen im Sinne so von Werbebande. If anything, also sorry fürs Englische schon wieder, aber nee, ich bin ein großer American Football Fan. Sind wir ja auch schon.
Ja, toll.
Da sind wir schon bereits Partner in den USA, und wenn wir irgendwie eine Art und Weise hätten, dass wir noch präsenter im American Football wären, das wäre für mich persönlich einfach so ein Thema von hey, dass das passt. Aber das ist nicht Teil unserer Marketingstrategie.
Aber die NFL fährt ja mittlerweile die Strategie, dass sie 5, 6, 7 Spiele im Jahr auch in Deutschland austragen.
Ja, also sie haben, glaube ich, ein Spiel pro Jahr mittlerweile in Deutschland.
Ach so, ich dachte,
und 6, 7 International Series. Ja, ich glaube, das nächste sind die Patriots mit den Detroit Lions in München dieses Jahr.
Aha.
Aber wie gesagt, dadurch, dass es halt nur ein einmaliges Event ist etc., das lohnt sich für uns jetzt nicht von der Marketing.
Oder so ein Branding auf dem Football direkt. Obwohl, dann gibt es wahrscheinlich wieder so ein paar Marketing-Experten, die intern sagen, nee, da werden wir mit den Füßen getreten. Das ist nicht gut für die Marke.
Ja, also sicherlich sind solche Themen immer wichtig, wenn wir sie diskutieren. Um ehrlich zu sein, wir hatten meinen größten Wunsch auch schon damals realisiert, als wir in Deutschland gelauncht sind. Ich bin passionierter Videospieler in meiner Freizeit. Nicht so, mehr seitdem ich Vater bin. Ja, Gamer, genau. Und Gaming hat natürlich den großen Effekt, findet hauptsächlich zu Hause statt, findet auf der Couch statt, spricht eine Zielgruppe an, die digital affin ist. Und wir hatten direkt von Anfang an, noch bevor wir irgendwie Außenwerbung oder ähnliches gemacht haben, Partnerschaften bei Twitch gehabt mit Call of Duty und anderen größeren Namen im Videospielbereich, die, glaube ich, wirklich gut gezündet haben.
Ne? Ah, ja.
Und das war, glaube ich, wenn ich sagen könnte, was sind so Passionsprojekte, die ich habe, wo ich sage, cool, das passt mit der Firma, die ich hier vertrete und ich aufbaue. Das war von Anfang an, glaube ich, schon so ein Wunschthema, was für mich da war und auch super funktioniert hat.
Toll. Bevor ich hier zum Ende komme, hätte ich gerne noch eine Sache von dir erledigt. Und zwar ist es mal wieder passiert, ich habe eine Speisekarte, eine ganz eigene Studio-Gastro-Speisekarte, und da ist eine Seite rausgefallen. Ich habe jetzt zwar eine neue Seite, die ist aber leer. Das heißt, Ich hätte es unheimlich gerne, lieber Chris, dass du mir sagst, was auf dieser Karte draufsteht, beziehungsweise auf dieser Seite, die ich dann in diese Karte reinschiebe.
Ja, da kann es eigentlich nur ein Gericht geben, und zwar die Uber-Pfanne. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, aber der Taxiteller hat gerade einen absoluten Social-Media-Hype. Mhm. Wird so als Antikater-Gericht gefeiert. Und das sehen wir auch bei uns auf der Plattform. Also Taxiteller-Bestellungen haben sich mehr als verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Anzahl an Restaurants, die Taxiteller auf dem Menü haben, hat sich mehr als verdoppelt.
Heißt auch so, ne?
Heißt ja, Taxiteller, genau. Und der Deutsche Rapper Materia, kennst du vielleicht, ja, hatte ganz organisch darüber auf seinem Social Media gefachsimpelt, gibt's denn nicht auch eine Uber-Pfanne? Und unser Marketing- und Communications-Team hat das irgendwie natürlich mitbekommen und sich überlegt so, Uber-Pfanne, ja klar, was könnte das sein? Hat sich dann halt mit Materia in Kontakt gesetzt und er hat mit seiner Community dann die Uber-Pfanne kreiert, die du jetzt tatsächlich mittlerweile bestellen kannst. Das ist der Cousin vom Taxiteller. Der hauptsächliche Unterschied ist, dass statt der Currywurst dort Schnitzel mit Sauce Hollandaise drauf liegt, also auch weiterhin sehr, sehr deftig.
Ich dachte irgendwas aus Rostock.
Nee. Also auch bisher gibt's die Uber-Pfanne leider nur in Köln beim Pfeiler Grill. Ich hoffe natürlich, dass wenn Studio Gastro als Restaurant existieren würde, wir damit auch der Uber-Pfanne nach Hamburg kommen würden. Aber ja, also wenn es ein Gericht gäbe, dann muss das die Uber-Pfanne werden.
Sehr lustige Idee. Nehme ich sehr gerne in die Karte auf. Also mir bleibt nichts anderes übrig, als nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön zu sagen an Chris und an Uber Eats, die Lust hatten, den Studio Gastro Zwischengang mit zu realisieren und auch dafür zu sorgen, dass ich hier in 4 Folgen ganz tolle, ganz unterschiedliche und sehr imponierende Gäste gehabt habe. Das Ganze gipfelte jetzt mit dem Besuch von Chris. Ganz herzlichen Dank dafür. Und ich möchte jetzt auch noch natürlich nicht darauf verzichten, ein Restaurant-Tipp hier abzugeben, wie wir es bei Studio Gastro immer machen. Und hier geht es heute um Fisch. Ich stehe sowieso total auf Fisch, weil Fisch ist lecker und Fisch liefert viel, viel Protein. Und falls ihr Bock auf ganz besondere Dinge habt, möchte ich euch ein Restaurant ans Herz legen, das eigentlich 2 Restaurants ist. 1 oben, 1 unten. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Shio Bio und Shio Handrolls, also Omakase im besten Stil. Herausragendes Essen, tolle Atmosphäre und super Gastgeber. So viel dazu. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu erzählen, dass mein Plan, jeden Tag ein neues Fremdwort zu lernen, nicht mehr vorhanden ist. Habe ich Adapter gelegt. Bis bald. Ciao.
Das war Studio Gastro. Der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends ist eine Mehrgeht-Nicht-Produktion. In Kooperation mit Studio Hebel Broadcast. Redaktion Sophie Blankenstein. Produktion Studio Hebel Broadcast. Veronika Bisetic und Sebastian E. Merget. Kreative Direktion Sebastian E. Merget. Executive Producer Fabio Hebel. Ton und Schnitt Veronika Bisetic. Sounddesign Stefan Valerio Meister. Neue Episoden jeden zweiten Donnerstag überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Rechnung geht auf uns.